Wir kommen zum letzten Teil unserer Kurzpredigtserie. Wie Marius schon gesagt hat, wir gehen in drei Etappen durch das Thema Gebet. Sammy hat uns letzte Woche über den Aspekt der Beziehung im Gebet gepredigt und dort möchte ich direkt anknüpfen. Er hat dort den Zusammenhang hergestellt zwischen Gottes Wort und dem Gebet, dass das Hand in Hand geht. Wir lesen Gottes Wort, um Gott zu erkennen. Wir atmen in gewisser Weise Gottes Wort ein und atmen Gebet aus. Wir atmen zum Beispiel Dankgebet aus oder Lobpreis, so wie wir es gerade auch gemacht haben. Oder wir lernen durch Gottes Wort, für was wir eigentlich bitten sollen. Womit wir also unsere Gedanken füllen, prägt sehr stark auch unser Handeln. Also zum Beispiel, wenn wir Saatgut auswerfen und die Saat in die Erde fällt, so sehen wir erstmal nicht die Saat, aber sie ist entscheidend dafür, was für eine Pflanze heranwachsen wird und was für eine Frucht sie bringen wird. Und genau in diesem Sinne ruft Paulus die Gläubigen auf. In Römer 12 steht das, er ruft sie dort aus und sagt, stellt euch dieser Welt nicht gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und ich denke, wenn wir im Gebet wachsen wollen, wie diese Pflanze, wenn wir ein fruchtbares Gebetsleben haben wollen, fängt alles in unseren Gedanken an. Es fängt damit an, was wir eigentlich über Gott denken, was wir auch über das Gebet denken und glauben. Es fängt da an, was wir ganz explizit von Gott erwarten und uns vorstellen, was Gott im Gebet tut. Wir möchten uns heute diese eine Frage stellen. Wie viel Macht hat Gebet eigentlich? Hat es überhaupt Macht? Was denken und erwarten wir von Gebet, insbesondere dem Fürbittegebet? Von diesem Prinzip, was Paulus hier beschreibt in Römer 12, und ihr seht es ein bisschen auch mit diesen Symbolen an der Leinwand, gibt es auch eine Schattenseite. Also von diesem Prinzip, sich von Gott zu füllen, das uns dann reinigt und unsere Sinne erneuert, gibt es auch eine Schattenseite. Denn wir können genauso uns nicht von Gottes Wort füllen, sondern uns immer mehr von der Welt füllen. Die Welt einatmen, ihr gleichförmig werden. Und desto mehr wir das tun, desto weniger können wir damit rechnen, Gebet auszuatmen. Desto weniger werden wir Freude am Gebet haben und desto weniger werden wir dieses fruchtbare Gebetsleben haben, das wir uns wünschen. Je mehr wir die Welt einatmen, desto mehr werden wir auch lieber unsere Zeit in vermeintlich echte Arbeit stecken, ja, also dann auch Resultate sehen, die sichtbar sind und uns ungern mit Gebet beschäftigen, wo die Resultate oft so unsichtbar scheinen. Unser Gebet droht dann, machtlos zu werden. Und ich denke, je weniger wir Gottes Wort klar vor Augen haben, ja, Gott selbst klar vor Augen haben und unsere Gedanken und unseren Sinn nicht von Gott verwandeln lassen und durchdringen, desto schwerer wird uns auch Gebet im Alltag fallen. A.W. Tozer, ein recht bekannter amerikanischer Autor und Pastor, war deshalb der Überzeugung, dass sich am Gebetsleben eines Christen letztendlich der geistliche Zustand eines Christen messen lässt. Also mit anderen Worten, wie wenn wir zurück an die Pflanze denken, an den Früchten, werden wir erkennen, was die Beschaffenheit der Pflanze ist. Und deshalb können wir seiner Ansicht nach auch nicht künstlich irgendwie diese Früchte bringen oder künstlich unser Gebetsleben befeuern. Indem wir vielleicht sagen, boah, wir müssen einfach nur eiserner beten. Wir brauchen einfach nur bessere Tipps oder einfach mehr Informationen über das Gebet. Vielleicht die richtige Gebetsformel. Wir können das nicht tun, während wir das ganz losgelöst von der Wurzel machen, von unserem geistlichen Leben überhaupt als Christ. Ja, wenn unser geistliches Leben auf Sparflamme läuft, können wir nur wenig erwarten, dass wir im Gebet eine fruchtbare und wunderbare Zeit verbringen. Im Buch Hiob beschreibt das Hiob ganz interessant. Ihr seht es auch wieder an der Folie. Dort beschreibt er Menschen, die nichts von Gott wissen wollen, die nichts von Gott erwarten und wie solche Menschen zu Gebet stehen. Er sagt dort in Kapitel 21, sie verbringen ihre Tage in Wohlleben und fahren in einen Augenblick in das Totenreich hinab. Und doch sprechen sie zu Gott, weiche von uns, nach der Erkenntnis deiner Wege fragen wir nicht. Was ist schon der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten und was nützt es uns, ihn anzurufen? Man könnte auch sagen, diese Menschen, die Hiob hier beschreibt, sie atmen die Welt ein, sie verbringen Tage, wie es hier heißt, in Wohlleben, saugen die Welt aus, aber raus kommt nur Rebellion, Misstrauen, Zweifel. Und sie fragen sich und sie sagen ganz offen, es nützt nichts, Gott anzurufen. Und ich denke, diese Frage, nützt es, Gott anzurufen, das ist nicht nur eine Frage, die sich bei Nichtchristen, die bei Nichtchristen im Kopf schlummert, sondern sie kann sich auch in unser Gedenken hineinschleichen und sich breit machen. Wir können uns wirklich die Frage stellen, boah, ich glaube, Gebet nützt gar nichts. Wir erleben vielleicht, wie sich Unglauben über die Macht des Gebets in uns schleicht. Und damit kommen wir zum ersten Punkt in unserer Predigt und ihr folgt mir am besten in der Gliederung auf der rechten, auf der Folie. Die Gottesdienstblätter sind etwas überholt, deshalb, wenn ihr nach vorne schaut, seid ihr auf jeden Fall gut dabei. Ich denke, neben dem einfachen Unglauben können auch gerade als Christen, gerade als religiöse Menschen, manchmal unsere Annahmen über Gott uns im Weg stehen. Ja, vielleicht unsere philosophischen, theologischen Annahmen, die wir über Gott haben. Gerade bei dem Bittgebet kann das manchmal aus menschlicher Sichtweise sehr schwer zu begreifen sein. Was passiert eigentlich im Bittgebet? Wir denken, Gott weiß ja alles. Wir wissen aus der Bibel, Gott ist allwissend. Er weiß doch, was wir brauchen. Wie könnten wir Gott im Gebet etwas sagen, was er nicht bereits wissen würde? Schließlich sagt genau das Jesus ja auch in seinem Wort. Ja, wir lesen in Matthäus 6, dort sagt er, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor wir ihn bitten. Er weiß es, bevor wir bitten. Wieso also bitten? Aber schauen wir genau hin, was Jesus hier sagen will. Jesus sagt das, um uns zu ermahnen, nicht wie die Nationen zu sein. Ja, sie meinen, wenn ich besonders viel bete oder besonders große Reden schwinge, dann werde ich erhört. Also mit anderen Worten, Jesus will hier keineswegs entmutigen, nicht zu beten, sondern es einfach nur den Heiden nicht gleich zu tun. Ja, gerade in der Zeit von Jesus, zum Beispiel bei den Römern, war es ganz gängige Praxis, wenn du zu den Göttern beten wolltest, musstest du A, erstmal den richtigen Gott finden für das Anliegen, das du hast, und B, musstest du auch die richtige Gebetsformel wissen, sonst hat dein Gebet einfach überhaupt keine Macht. Diese Vorstellung wollte Jesus also adressieren und sagt, hey, nein, bei Gott, dem Vater, ist es anders. Er weiß, was ihr benötigt und wird euch nicht erhören um eurer vielen Reden willen. Es wäre also sehr fatal, wenn wir das Wissen über Gottes Allwissenheit uns hindern lassen, ihm unsere Anliegen zu bringen. Wenn wir anfangen, Gebet vielleicht mehr als Formalität zu betrachten. Ja, wir müssen halt beten, weil die Bibel uns das sagt, aber insgeheim sich bei uns der Gedanke eingeschleicht hat, okay, es hat eigentlich gar keine wirkliche Macht. Es hat keine Konsequenzen, ob ich bete. Keine Konsequenzen in meinem Leben und keine Konsequenzen in der Welt. Beten ist eben keine Formalität. Die Bibel macht das ganz deutlich, wenn wir auf die nächste Stelle schauen im Jakobusbrief, sagt Gottes Wort, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ich denke, Gott weiß sehr wohl, was wir benötigen. Das sagt uns Jesus ganz unmissverständlich. Aber das Wissen darüber, was wir benötigen, heißt nicht, dass er es uns auch gibt, ohne dass wir ihn bitten. Er will, dass wir bitten. Er will, dass wir im Gebet zu ihm kommen. Ich denke, wir haben in dieser Welt oft sehr viel Angst, Dinge zu verpassen. Gerade wenn es um Spaß und Unterhaltung geht, ist in der Jugendsprache, sagt man gern, man hat FOMO, man hat Fear of Missing Out. Da sind wir sehr gut darin, zu denken, boah, ich verpasse irgendeinen Spaß. Aber wie sehr haben wir eigentlich FOMO, Fear of Missing Out, dass wir nicht bitten und dadurch etwas verpassen könnten? Gott sagt uns in seinem Wort, dass wir unsere Anliegen vor ihm kund werden lassen sollen. Also mit anderen Worten, wir sollen unsere Anliegen vor Gott bekannt machen. Das steht in Philipper 4, Vers 6. Dort sagt er, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wir sollen sie bekannt machen. Das ist erstmal schwer zu begreifen für einen Gott, der doch allwissend ist. Das heißt nicht, dass wir Gott über unsere genauen Umstände irgendwie informieren müssten, aber wir sollen ganz konkret Gott unsere Anliegen nennen. Gott verspricht nicht in seinem Wort, dass er uns irgendwie das Gebet abnimmt und wir gar nicht bitten müssten, weil er auch Gott ist und gut ohne uns zurechtkommt. Es geht nicht darum, was Gott kann. Es geht darum, was Gott will. Er hätte eine Welt schaffen können, wo das Gebet keine große Relevanz hat, wo er einfach macht, was er will und das Gebet gar nicht den Menschen gibt. Aber so eine Welt hat er nicht geschaffen. Er hat eine Welt geschaffen, wo er dem Gebet sehr viel Bedeutung zumisst. Es hat Gott gefallen, eine Welt zu schaffen, wo Gott in Beziehung zu den Menschen steht, in Beziehung zu seinen Geschöpfen. Es hat ihm gefallen, dass Menschen, seine Geschöpfe, wirklich zu ihm beten sollten. Und ich glaube, genau darin wird auch sein Charakter so groß und wunderbar. Denn jedes Mal, wenn wir als Menschen zu ihm kommen und bitten, zu ihm beten, und er erhört es, zeigt er uns, wie sehr er uns liebt, wie er auf Menschen eingeht. Ja, es offenbart seinen Charakter als einen guten, liebevollen und gnädigen Gott. Und so hat es Gott gefallen, sich den Menschen zu offenbaren. Gebet ist keine Formalität. Gott lässt uns auch nicht im Ungewissen, was passiert, wenn wir zu ihm beten. Er gibt uns ganz eindeutige Versprechen in seinem Wort. Das wollen wir in der nächsten Stelle im 1. Petrus 3 betrachten. Dort heißt es, denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Lassen wir uns das mal kurz auf der Zunge zergehen. Er macht hier einen großen Unterschied, ob Gerechte, also Christen, die gerecht gesprochen sind in Christus Jesus, zu Gott rufen oder Menschen, die noch in ihrer Bosheit wandeln. Gott verspricht hier, hey, wenn ihr meine Kinder seid, dann habt ihr meine absolute, volle Aufmerksamkeit. Und wenn wir das wirklich glauben, dass wir als Kinder Gottes die volle Aufmerksamkeit von dem allmächtigen Schöpfer Gott haben, lass mich dich fragen, was macht das mit deinen Gebeten? Halte dir das vor Augen und frag dich, was macht das mit meinen Gebeten? Was macht das mit meiner Erwartungshaltung? Würde es dich mutiger machen zu beten? Würde es dich mutiger machen, auch konkret zu beten, so wie es Gott sagt? Bringt meine Anliegen vor mich. Lass sie kund werden. Stell dir ein mittelalterliches Königreich vor. In diesem Königreich gibt es einen König. Er hat ein sehr großes Land mit sehr vielen Städten. Und er hat es so gemacht, dass in jeder Stadt ein Statthalter ist. Und der König lädt ganz oft diese Statthalter zu sich ein in den Palast, zu einer Audienz des Königs. Er ist der König, das heißt, er hat auch die höchste Macht, die höchste Autorität. Alle Menschen müssen ihm gehorchen. Keiner ist ihm gleich. Und der erste Statthalter kommt zu diesem König vor seinen Thron und sagt: König, ich will deine Zeit nicht in Anspruch nehmen. Du bist König. Du weißt am besten, was in deinem Land gerade wichtig ist. Dafür hast du deine ganzen Boten, Kundschafter, Berater. Aber lass mich dich eins sagen, bei allem, was du tust, gedenke doch auch an meine Stadt. Mach, was dir gefällt. Er wartet keine Antwort ab, bedankt sich und geht. Das macht er einige Male und beim vierten Mal fragt sich dieser erste Statthalter, ob diese Audienz eigentlich notwendig ist. Der König weiß ja auch so, dass seine Stadt Teil seines Landes ist. Er weiß, welche Ressourcen er hat. Aber er macht es trotzdem, weil man es eben so macht. Er kehrt immer wieder zu dieser Audienz und sagt die gleichen Worte. Diese Audienz ist für diesen Statthalter eine reine Formalität geworden. Und nach einiger Zeit fragt er sich, boah, das ist eigentlich eine ganz mühsame Reise immer zu dieser Audienz. Ich muss eine lange Wegstrecke zurücklegen. Dabei habe ich doch ganz andere Dinge gerade zu tun. Ich muss die Mauer reparieren von unserer Stadt. Die ist kaputt gegangen. Ich muss einige Soldaten neu rekrutieren, damit unsere Stadt auch bewacht wird. Und wir haben auch große Hungersnot gerade. Deshalb muss ich die Ernte übersehen und koordinieren, dass genug Essen in die Stadt kommt. Und deshalb beschließt er beim nächsten Mal nur noch einen Brief an den König zu schicken und sich zu entschuldigen und sagen, ich kann leider nicht kommen, weil ich habe diese und jene Dinge zu tun. Beim nächsten Mal werde ich wieder dabei sein. Soweit dieser erste Statthalter. Ein zweiter Statthalter kommt vor den König. Er kommt in die Audienz des Königs. Er fällt vor ihm nieder und fleht ihn an und sagt, König, dir ist nichts unmöglich. Hab bitte Erbarmen mit unserer Stadt. Unsere Stadtmauer ist kaputt gegangen. Wir brauchen dringend neue Materialien, neue Ressourcen. Bitte nimm dich uns an, weil wir haben eine Hungersnot in unserer Stadt. Wir brauchen mehr Essen. Und es tut mir leid, aber ich habe noch eine Bitte. Wir haben auch keine Soldaten mehr, die unsere Stadt bewachen. Wir wissen nicht, ob wir die Nacht überstehen oder ob wir überfallen werden. Bitte zögere nicht und sende sofort Boten los und bringe uns diese Dinge. Wir sind völlig abhängig von deiner Güte. Bitte warte nicht, sende sofort los. Und die Frage nun an euch, wer von diesen beiden Statthaltern, meint ihr, hat den König mehr geehrt? Ich denke, beide haben verstanden, dass der König mächtig und der König fähig ist. Aber ich denke, nur einer hat seine Macht auch konkret in Anspruch genommen. Er hat den König darin geehrt, indem er nicht nur erkennt, hey, du König kannst ja alles. Er hat ihn vor allem darin geehrt, indem er kühne Bitten ausspricht und Großes von diesem König erwartet. Ein solcher König wird nicht beleidigt sein, der alle Macht hat, der alle Autorität hat, wenn man von ihm groß bittet. Ganz im Gegenteil, wenn man ihn groß bittet und kühn anfleht, so freut er sich, dass man ihm das zutraut. Wenn wir nur aus Formalität zu Gott im Gebet kommen, wird unser Gebetsleben unerfüllend und mühsam sein, wie bei diesem ersten Statthalter. Gleichzeitig zeigen wir auch mit diesem Verhalten, und ich glaube, das sieht man auch in diesem ersten Statthalter, dass er gar nicht wirklich in der Abhängigkeit zu diesem König gelebt hat. Er sagt vielleicht, wunderbar, wenn der König mein Anliegen hört, preist ihn. Wunderbar, wenn er Ressourcen schickt, aber ich rechne nicht damit. Ich muss es selber in die Hand nehmen. Ich muss selber mich um die Ressourcen kümmern und dass es meinen Leuten gut geht. Gott oder der König in dem Fall macht, was er will und ich weiß nicht, ob er mich unterstützen wird. Er stützt sich nicht auf den König, sondern vielmehr auf seine eigene Leistung. Er erkennt seine Macht an, aber er handelt nicht danach. Mit anderen Worten, er betet, aber ohne echten Glauben in den König. Und das bringt uns zu Punkt 2. In diesem Punkt wollen wir uns darüber beschäftigen, ja, wenn Gebet mächtig ist, wird er deshalb immer meine Gebete erhören. Vielleicht weißt du persönlich, dass Gebet keine Formalität ist. Du sehnst dich auch nach einer Haltung, wie es dieser zweite Statthalter hat. Und du flehst vor Gott, du flehst vor dem König und bittest um seine Gnade. Du kommst immer wieder, aber von Mal zu Mal bist du immer entmutigter, weil er nicht das tut, worüber du ihm gebeten hast. Das kann für uns Christen eine sehr enttäuschende und manchmal auch schmerzliche Erfahrung sein. Und es kann uns sehr leicht verleiten, wieder in die Rolle des ersten Statthalters hineinzurutschen, wo wir Gebet dann einfach als eine Formalität machen, um uns zu schützen vor Enttäuschung, um uns zu schützen vor Gebeten, die nicht erhört werden. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in diesem zweiten Punkt über diese Frage sprechen. Erhört Gott immer unser Gebet? Und falls nein, warum nicht? Sagt nicht Jesus in Matthäus 7, und die Worte, die Verse haben wir in den letzten Predigten auch immer wieder gehört, dieses große Versprechen von Jesus, wo er sagt, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Hier sagt doch Jesus ganz offensichtlich, hey, wenn ihr bittet, dann bekommt ihr es. Ohne Wenn und Aber. Er verspricht uns doch, klopf an und ich mach auf. Und an diesem Punkt ist es vielleicht gut, einmal innezuhalten und eine sehr wichtige Unterscheidung zu machen. Bisher haben wir das Bittgebet hauptsächlich aus der Perspektive von Christen betrachtet. Oder um es an dem Beispiel von diesen zwei Statthaltern zu sagen, diese beiden Statthalter waren bereits Teil seines Königreichs. Ja, sie waren Statthalter in seinem Königreich. Und ich möchte ganz ausdrücklich sagen, dass wenn du heute hier bist, in diesen Reihen sitzt und du Jesus noch nicht als deinen König kennst, Jesus, den Sohn Gottes, noch nicht als deinen König angenommen hast und zu seinem Reich noch gar nicht gehörst, dann gilt diese Zusage, die Jesus hier in Matthäus macht, zu 100% dir. Wenn du aufrichtig Gott bittest und um Gnade flehst, um Vergebung deiner Sünden, dann hast du Gottes 100%ige Zusage, dass er dir auch vergibt. Unabhängig davon, woher du kommst, woher, wie groß auch deine Sünden sein mögen, wie sehr du dich verloren und unwürdig fühlst. Dieser König gibt Gnade als reines Geschenk und er will, dass alle Menschen kommen. Das haben wir in der Textlesung schon gehört. Es gefällt ihm, alle Menschen in dieses Königreich einzuladen. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Aber wenn du Christ bist, wenn du zu diesen geretteten Menschen gehörst, wenn du zu diesem Königreich gehörst und Teil Gottes Familie bist, dann nennt die Bibel tatsächlich Bedingungen für das Gebet. Bedingungen, die an die Macht des Gebets geknüpft sind. Charles Spurgeon, der bekannte Prediger, nutzt für diese Unterscheidung folgende hilfreiche Illustration. Er sagt, stell dir vor, eines Tages klopft jemand an deine Tür, ein ausgehungerter Mann steht davor und bittet dich um ein Stück Brot. Und er fragt, würdest du es ihm nicht geben, ganz gleich, woher er kommt, ob er vielleicht eine kriminelle Vergangenheit ist, ob er gerade auf der Flucht ist, ob er vielleicht ein Mörder ist. Du siehst ihn einfach nur ausgehungert und du wirst ihm dieses Brot geben. Genauso wirst du auch deinem Kind Essen geben, ganz gleich, wie es sich verhält. Du wirst deinem Kind nichts vorenthalten, was es fürs Überleben braucht. Du wirst niemals so streng sein und sagen, du bist jetzt nicht mehr Teil meiner Familie, du kriegst kein Brot mehr, ich gebe dir auch keine Kleidung mehr, weil du nicht gehorcht hast. Doch diese Dinge wirst du deinem Kind immer geben, um ihn am Leben zu halten und vor der Kälte zu schützen. Aber es gibt vielleicht viele andere Dinge, viele Dinge, die sich deine Kinder, wenn du Kinder hast, wünschen könnten, die du aber ihnen nur gibst, wenn sie gehorsam sind. Die du ihnen nur geben würdest, wenn sie nicht rebellisch gegen dich sind. Und ich denke, in gleicher Weise verhält es sich auch in der Beziehung zwischen Gott und seinen Kindern. Wenn wir nicht gehorsam gegenüber Gott leben, wenn wir dabei sind, in die Irre zu laufen, wenn wir dabei sind, eigentlich in Rebellion und Ungehorsam zu leben, nicht das zu tun, was Gott will, dann wird uns Gott diese Gebete nicht erhören. Wie Väter ihre Kinder züchtigen, so wird auch unser Vater im Himmel uns züchtigen und Gebete nicht erhören, wenn wir in Ungehorsam leben. Das heißt nicht, dass er uns davonjagen wird und sagen wird, okay, du bist jetzt verloren, du bist nicht mehr mein Kind. Nein, er wird ihnen natürlich, wie das Versprechen gilt in Matthäus 7, das Brot des Lebens geben, das Wasser des Lebens geben. Aber wie Charles Spurgeon in der Illustration sagt, die Luxusgüter seines Königsreichs bleiben ihm verwehrt. Und vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal, dass es tatsächlich Bedingungen im Gebet gibt. Bedingungen, unter dessen Bedingung unser Vater die deine Gebete hört. Und deshalb lasst uns kurz Zeit nehmen und einige Verse in der Bibel anschauen, um wirklich zu verstehen, was sind denn diese Bedingungen. Und los geht es mit Jakobus 4. Dort sagt ihr, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergolden. Also neben der Gefahr, dass wir gar nicht bitten, nennt Jakobus direkt im nächsten Satz die Gefahr, dass wir falsch bitten, dass wir übel bitten, dass wir nur so bitten, dass wir Gott zu einem Diener unserer fleischlichen Begierden machen, dass wir es möglichst bequem in dieser Welt haben. Dieses Gebet wird Gott nicht erhören, sagt uns der Text hier. Noch ein zweites Beispiel, 1. Petrus 3. Dort lesen wir, ihr Männer ebenso, wohnt verständnisvoll mit ihnen, also mit ihren Frauen zusammen, als dem Schwächeren, dem weiblichen Gefäß. Und gebt ihnen Ehre als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Petrus ruft also hier diese Männer auf und sagt, ehrt eure Frauen, lebt mit ihnen verständnisvoll zusammen, sonst werden eure Gebete verhindert. Hast du schon mal ernsthaft darüber nachgedacht, dass die Beziehung zu deinem Ehepartner Auswirkungen auf dein Gebetsleben haben könnte? Dass, wenn du deine Frau oder deinen Mann nicht ernst ehrst, dass es sein kann, dass Gott ganz explizit deine Gebete aufhält. Gut für alle Singles. Jakobus 1, noch ein weiterer Vers, den wir uns anschauen wollen. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Also ein dritter Grund, warum Gott unsere Gebete nicht hören könnte, ist, dass wir zweifeln, dass wir gar nicht an die Macht des Gebets glauben, dass wir zu Gott kommen, Gebete aussprechen, aber gar nicht wirklich erwarten, dass Gott sie auch erhört. Ich glaube, wir denken oft sehr schnell, wenn wir unerhörte Gebete haben, okay, Gott hat halt einfach Nein gesagt, er hat einfach andere Pläne. Und ich denke, viel zu selten denken wir darüber nach, über diese unangenehme Option, boah, vielleicht hat es auch was mit mir selbst zu tun. Vielleicht sagt Gott Nein zu meinen Gebeten, weil ich in Sünde lebe, weil ich in Ungehorsam lebe, weil ich eigentlich gar nicht das will, was Gott will, sondern nur das, was ich will. Vielleicht erhört unser Vater unser Gebet nicht, weil wir übel bitten, weil er uns züchtigen möchte, wie ein liebender Vater seine Kinder züchtigt, wenn sie gegen ihn rebellieren. Ein Nein bzw. Stille von Gott als Antwort auf unsere Gebete muss also nicht unbedingt das Ende sein und sollte auch nicht unser Ende sein. Es sollte vielmehr ein Anfang sein. Und ich habe das mal versucht, auf der nächsten Folie etwas zu illustrieren. Wenn du weiterklickst, genau das gleich nochmal weiterklicken. Perfekt. Ich denke, oft hören wir auf an dem Punkt, wo Gott Gebete nicht erhört und vergessen oder vernachlässigen diesen Erziehungsaspekt, den Gott uns immer wieder auch gibt, dass wir zurückgehen in Gottes Wort und selbst aufs Neue prüfen, ist dort Rebellion, ist dort Ungehorsam, ist dort eigentlich nur mein Wille in meinen Gebeten und dann wieder unsere Sinne, wie es Paulus am Anfang in Römer 12 gesagt hat, unsere Sinne aufs Neue erneuern lassen, um zu prüfen, was Gottes guter Wille ist. Ich denke, viel zu schnell hören wir auf und sagen, Gott hat halt andere Pläne. Viel zu wenig gehen wir diesen vielleicht mühsamen Weg der Selbstreflexion zurück in Gottes Wort und bleiben beharrlich im Gebet, halten Stand im Gebet, machen weiter, auch wenn wir nicht sofort die Antwort haben, die uns gefällt. Natürlich kann es auch andere Gründe geben, dass Gott Nein sagt, dass Gott unser Gebet nicht erhört. Vielleicht ist seine Antwort ein noch nicht, dass er sagt, ich will weiter, dass du mir vertraust, dass du geduldig bist, dass du weiter im Gebet bleibst und die Zeit wird noch kommen. Wir denken auch zum Beispiel an Paulus, der dreimal bittet, weil er einen ominösen Stachel, also irgendein Leid in seinem Fleisch hat. Und er kommt immer wieder zu Gott und sagt, nimm es mir doch bitte weg. Und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn in der Schwachheit bin ich mächtig. Denn in deiner Schwachheit bin ich mächtig. Das kann auch eine Antwort sein auf unerhörtes Gebet. Oder Gott hat wirklich einen anderen Plan. Zum Beispiel als Paulus in seiner Missionsreise plante, nach Bithynien zu reisen. Aber wie in Apostelgeschichte lesen, der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht, sondern führte sie nach Mazedonien. Ja, das kann sein, dass Gott andere Pläne hat. Aber was uns ermutigen darf, dass Gott uns darin nicht im Ungewissen lässt, dass er, wenn wir ihn bitten und im Gebet vor ihn kommt, dass er uns dann auch zeigt, wenn er einen anderen Weg geht und uns darüber nicht im Ungewissen lässt. Wichtig ist in alledem, es zu tun, wie Jesus es getan hat und immer wieder uns im Gebet zu erinnern, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Dein Wille soll die oberste Priorität in allem sein. Wir kommen zum dritten Punkt. Gebet ist mächtig, wenn wir in seinem Willen bitten. Wir haben jetzt im zweiten Punkt mehrere Gründe gehört, die uns sicherlich auch herausfordern werden, ja, dass wir uns wirklich prüfen auch müssen, wo wir gerade in unserem Gebetsleben stehen, dass wenn wir uns der Welt anpassen, unseren fleischlichen Begierden nachlaufen, unser geistliches Leben davon beeinflusst wird, dass das eine eben nicht ohne das andere funktioniert, dass wenn unser geistliches Leben in eine Schieflage gerät, auch unser Gebetsleben als natürliche Konsequenz in eine Schieflage geraten wird. Wie zu Beginn auch mit dem Beispiel von der Pflanze oder dem Ein- und Ausatmen. Das eine gehört mit dem anderen zusammen. Wir können keine gute Frucht im Gebetsleben erwarten, wenn die ganze Pflanze in einem unguten Zustand ist. Wo du gerade auch stehst, ob du in eine Gebetsform hineingerutscht bist, wo Beten eine reine Formalität geworden ist, wo du nur wenig hoffst oder nur wenig erwartest, wenig der Kraft des Gebets zutraust oder ob du vielleicht verlernt hast oder noch nie gelernt hast, ausdauernd im Gebet zu sein, im Gebet wirklich zu verharren, darin festzuhalten, darin zu kämpfen, darin zu flehen und schnell mit dem Gedanken zufrieden bist, ja, okay, Gott hat nichts gemacht, dann hat er wohl andere Pläne. und du aufhörst zu beten. Oder du sogar vielleicht zornig bist. Du hast immer wieder Gott angefleht um Dinge und er hat sie dir nicht gegeben. Und vielleicht noch nie geprüft hast, gibt er sie dir vielleicht nicht, weil du in Ungehorsam lebst oder weil es Dinge gibt, die nicht in deinem Leben okay ist und er dich eigentlich wie ein liebender Vater in eine Züchtigung, in einer Zeit der Zucht geben will, um dir zu zeigen, hey, komm erstmal wieder nah an mein Herz heran. Ich will dich nicht so weiterlaufen lassen, als wäre nichts. Und ich denke, darin liegt die große Einladung auch an uns alle. Wo du auch gerade stehst, komm zu deinem Vater. Komm als Kind zu deinem Vater. Von diesem Privileg hat uns Matthias Mockler in der ersten Predigt berichtet, dass es ein Riesenprivileg ist. Und auch wenn wir gerade merken, boah, unser Gebetsleben ist eigentlich gar nicht da, wo wir es gerne hätten, dann dürfen wir auch das unserem Vater sagen. Und lass uns anfangen mit dem, was wir in Römer 12 gelesen haben, dass wir, wenn wir in unserem merken, dass unser Leben in Schieflage geraten ist, dass unser Gebetsleben eigentlich gar nicht so ist, wie es sein sollte, dass wir immer wieder aufs Neue unsere Sinne von ihm erneuern lassen und uns eben nicht der Welt anpassen, ihr nicht gleichförmig werden, sondern prüfen, was Gottes Wille ist. Denn umso mehr wir seinen Willen dann auch verstehen, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene, so wie es Paulus im Römerbrief sagt, desto mehr wissen wir dann auch, für was wir beten sollen. Und dann dürfen wir die Macht des Gebets erleben und uns an seinen Zusagen erfreuen. Mehr noch, wir dürfen es wirklich fest erwarten, wie es im ersten Johannesbrief heißt, wo steht, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Jetzt. Lasst uns mit so einer Zuversicht zu Gott kommen, so einer Zuversicht, dass Gott uns das gibt, was wir brauchen, wenn wir in seinem Willen bitten, dass wir so beten, als hätten wir es fast schon bekommen. Lasst uns gemeinsam beten. Lasst uns gemeinsam jetzt eine Zeit haben, wo wir vor Gott kommen. Vater im Himmel, wir danken dir für dieses wunderbare Privileg. Danke, dass du ein Gott bist, dem es gefällt, dass seine Kinder zu ihm kommen, dem es gefällt, Gebete von seinen Geschöpfen zu erhören. Du müsstest das gar nicht, du brauchst uns nicht, aber dir hat es gefallen, doch in so einer Beziehung mit uns Menschen zu leben. Wir loben und preisen dich dafür. Wir sehen darin, dass du wirklich, wie dein Wort sagt, Liebe bist und gnädig bist, es gut ist, zu dir zu kommen, es gut ist, sich uns mit allem, was uns beschäftigt, dir anzuvertrauen. Seien es Zweifel, Sorgen oder sogar Zorn, Herr, bitte hilf uns mit allem, was uns beschäftigt, zu dir zu kommen und dann nicht so zu bleiben, wie wir sind, sondern uns von deinem Wort verwandeln zu lassen, unsere Gesinnung zu erneuern, Herr. Hilf uns wirklich, dieser Welt nicht gleichförmig zu sein, wo wir nur auf unsere Leistung und unsere Arbeit schauen, sondern hilf uns zu erkennen, was für ein wunderbares Privileg wir haben, dass wir zum allmächtigen Gott bitten dürfen. In Jesu Namen. Amen.